Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 13: Schlafstörungen. Von Maike Schettenmohrer und Winfried Rief. Abschnitt 13.1: Störungsbild. Schlafstörungen können das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Die Betroffenen klagen über erhöhte Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen und körperliche Beschwerden. Da vor allem die Folgen beeinträchtigend sind, wird statt Insomnie, in Klammern Schlaflosigkeit, vermehrt der Begriff nicht erholsamer Schlaf verwendet. Schlafstörungen treten häufig in Komorbidität mit vielen körperlichen und psychischen Krankheiten auf. Sie können aber auch ein eigenständiges Störungsbild sein, die sogenannte nicht-organischen und primären Insomnien. Gesundheitsökonomische Analysen in den USA schätzen die direkten Kosten für Schlafstörungen auf 1,8 bis 14 Milliarden Dollar pro Jahr. Neben den direkten Kosten, in Klammern durch Arztbesuche, Medikamente, sind auch die hohen indirekten Kosten zu berücksichtigen, die durch Fehlzeiten bei der Arbeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Unfälle und mögliche andere Gesundheitsprobleme entstehen. Die Höhe dieser Kosten ist schwer abschätzbar. Abschnitt 13.2: Klassifikation. Im ICD-10 werden Schlafstörungen nach nicht-organischen und organischen Schlafstörungen klassifiziert. In Klammern siehe Tabelle 13.1 im gedruckten Buch. Zu den nicht-organischen Schlafstörungen zählen die Dyssomnien und die Parasomnien. Dyssomnien bedeuten ein zu viel oder zu wenig an Schlaf. Parasomnien umfassen Störungen, die während des Schlafes auftreten. Demgegenüber teilt der DSM römisch 4, -TR, Schlafstörungen in primäre Schlafstörungen, Schlafstörungen im Zusammenhang mit einer anderen psychischen Störung und andere Schlafstörungen, in Klammern aufgrund von organischen Erkrankungen, substanzinduziert ein. Im ICD-10 werden Schlafstörungen im Rahmen psychischer Störungen nicht gesondert kodiert, sondern unter den jeweiligen Störungen zusammengefasst. Die nichtorganischen Schlafstörungen im ICD-10 entsprechen weitgehend den primären Schlafstörungen im DSM römisch 4 TR. Eine weitaus differenziertere Klassifikation von Schlafstörungen erlaubt die International Classification of Sleep Disorders 2, in Klammern ICSD-2 der American Academy of Sleep Medicine, 2005. Die ICSD-2-Klassifikation umfasst 85 Schlafstörungen und eignet sich zur Diagnostik in der schlafmedizinischen Forschung. Für die klinische Praxis ist das System jedoch zu umfangreich. Definition: Die nichtorganische, in Klammern primäre Insomnie, ist die häufigste Schlafstörung. Die Hauptbeschwerden bestehen in Ein- und Schrägstrich- oder Durchschlafstörungen, frühmorgendlichem Erwachen, nicht erholsamem Schlaf und damit verbundener Beeinträchtigung der Tagesbefindlichkeit. In Klammern siehe Tabelle 13.2 im gedruckten Buch. Definition Ende. Da die nichtorganische Insomnie ein häufiges Symptom vieler psychischer und somatischer Störungen ist, sollte sie nur dann zusätzlich klassifiziert werden, wenn das klinische Bild vorherrscht. Exkurs: Was ist normaler Schlaf? Die Schlafarchitektur eines Menschen lässt sich durch die Elektroenzephalographie, in Klammern EEG, erfassen. Dabei lassen sich 5 Schlafphasen unterscheiden. Die beiden Leichtschlafstadien Non-REM 1 und 2, die beiden Tiefschlafstadien Non-REM 3 und 4 sowie der REM-Schlaf, in Klammern Rapid Eye Movement. In etwa 4 90-minütigen Schlafzyklen durchläuft ein Schläfer stets die Phasen 1 bis 4 und anschließend den REM-Schlaf. Dabei nimmt der Tiefschlaf im Laufe der Nacht zugunsten des REM-Schlafes ab und mehrmaliges kurzes Erwachen ist normal. Neben charakteristischen Frequenzbändern im EEG verändert sich das autonome Nervensystem. So verlangsamen sich in den Non-REM-Stadien Herzschlag und Atmung, während im REM-Schlaf eine Aktivierung stattfindet. Die durchschnittliche Schlafdauer liegt bei 7 bis 8 Stunden. Allerdings ist die benötigte Schlafdauer höchst individuell und liegt zwischen 5 und 10 Stunden durchaus im normalen Bereich. Wichtiger als die Dauer für die Erholung sind der Zeitpunkt, in Klammern nachts ist besser als tagsüber, und der Anteil an Tiefschlaf. Bei Schlafmangel wird der Schlaf nicht etwa über die Dauer nachgeholt, sondern über vermehrten Tiefschlaf ausgeglichen. Exkurs Ende. Abschnitt 13.3 Diagnostik. Eine Schlafdiagnostik beinhaltet immer eine basale körperliche Anamnese und Diagnostik. Hier sollte nach körperlichen Erkrankungen, Gebrauch von Medikamenten, Alkohol, Nikotin und Drogen gefragt und Routine-Laborparameter erhoben werden. Das Vorliegen psychischer Störungen sollte mit einem diagnostischen Interview abgeklärt werden. Zunächst ist es hilfreich, sich mittels des strukturierten Interviews für Schlafstörungen nach DSM römisch 3-R einen Überblick über die Schlafproblematik des Patienten zu verschaffen. Neben Interviews kommen Schlaffragebögen wie beispielsweise der Pittsburgher Schlafqualitätsindex zum Einsatz. Darüber hinaus ist es wichtig, neben den Schlafproblemen auch nach Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit, etwa mit der Epworth Sleepiness Scale, zu fragen. Der Einsatz eines Schlaftagebuches ermöglicht es, Informationen über subjektiv geschätzte Ein- und Durchschlafzeiten, nächtliche Wachphasen, Erholsamkeit des Schlafes und Tagesbefindlichkeit zu sammeln. Ein gut validiertes Schlaftagebuch lässt sich auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin in Klammern DGSM herunterladen. Eine detaillierte Analyse der Schlafgewohnheiten über mindestens 2 Wochen ist nicht nur für die Diagnostik wichtig, sondern liefert auch wertvolle Hinweise für die Therapieplanung. Die Aktometrie ist ein Verfahren zur Messung der Bewegung mithilfe einer Handgelenkmanschette, die über längere Zeit kontinuierlich getragen werden kann. Das Verfahren liefert Erkenntnisse über den Schlaf-Wach-Rhythmus und die körperliche Aktivität einer Person. Seit einiger Zeit kann eine diesbezügliche Diagnose auch mithilfe von Smartphone-Applikationen erfolgen. Die differenzierteste Methode zur Schlafdiagnostik ist die Polysomnographie in Klammern PSG. Sie umfasst die Aufzeichnung des Elektroenzephalogramms in Klammern EEG, Elektrookulogramms in Klammern EOG, Elektromyogramms in Klammern EMG sowie bei Bedarf weitere Variablen wie Atmung, Schnarchgeräusche und Beinbewegungen. Nach Leitlinien der DGSM ist eine polysomnographische Untersuchung im schlafmedizinischen Labor erst dann indiziert, wenn ein Verdacht auf organische Verursachung, in Klammern beispielsweise eine Schlafapnoe, besteht oder eine chronisch therapierefraktäre Insomnie mit mehreren erfolglosen Behandlungsversuchen vorliegt. Abschnitt 13.4 Epidemiologie und Verlauf. Epidemiologische Studien aus den USA zeigen, dass Insomnien mit einer Prävalenz bzw. Punktprävalenz von 10-34% auftreten. Übereinstimmend fanden sich in einer großen Studie in deutschen Allgemeinarztpraxen Prävalenzen bzw. Punktprävalenzen von 20%. Demgegenüber zeigten sich in einer deutschen Studie in der Allgemeinbevölkerung niedrigere Einmonatsprävalenzen von 4%. Ein Überblick über die Häufigkeit anderer Schlafstörungen neben der Insomnie findet sich bei Hermann, Gassmann und Munsch. Obwohl Frauen im Durchschnitt eher besser schlafen als Männer, sind sie häufiger von Schlafstörungen betroffen. Schlafstörungen nehmen mit dem Alter zu und verlaufen häufig chronisch. Abschnitt 13.5 Ätiologie. Teilabschnitt 13.5.1 Prädisponierende Faktoren. Verschiedene organische Erkrankungen können die Schlafqualität beeinträchtigen. Dazu zählen beispielsweise Herz- und Lungenerkrankungen, chronische Schmerzen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Bei psychischen Störungen, besonders bei der Major Depression, kommt es nicht nur häufig zu Ein- und Durchschlafstörungen, sondern auch zu einer Veränderung der Schlafarchitektur, in Klammern zum Beispiel Reduktion des Tiefschlafes. Weitere psychische Störungen, die mit einer Beeinträchtigung des Schlafes einhergehen, sind Angststörungen, Alkoholabhängigkeit, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Demenzen, Essstörungen und Schizophrenien. Die Diagnose Schlafstörung bei vorliegender psychischer Störung sollte nur dann gestellt werden, wenn die Schlafstörung als Hauptbeschwerde geäußert wird. Allerdings deuten neuere Studien auch auf einen umgekehrten Zusammenhang hin. Schlafstörungen stellen einen unabhängigen Risikofaktor für die Entwicklung einer psychischen Störung dar. Teilabschnitt 13.5.2 Auslösende Faktoren. Bei bestehendem Risiko reichen schon triviale Auslöser wie beispielsweise eine ungewohnte Schlafumgebung, Lärm oder eine unangenehme Raumtemperatur, um Schlafstörungen auszulösen. Auch Stress wird von vielen Betroffenen als Auslöser für Schlafstörungen genannt. Schlafstörungen werden häufig durch unregelmäßige Schlafzeiten und mangelnde Anpassung des aktuellen Schlaf-Wach-Rhythmus an die zirkadianen Rhythmen ausgelöst. Dies ist beispielsweise bei der Schichtarbeit der Fall, aber auch beim Jetlag. Eine Vielzahl von psychoaktiven Substanzen, in Klammern Benzodiazepine, antriebssteigernde Antidepressiva wie SSRIs, Hormonpräparate etc., Alkohol und Stimulantien, in Klammern Koffein, Amphetamine etc., können Schlafstörungen auslösen. Paradoxerweise befindet sich unter der Liste der potenziell schlafstörenden Substanzen gerade jene, die zur Behandlung von Schlafstörungen eingesetzt werden. So verursachen Benzodiazepine bereits nach mehrtägiger Einnahme als Entzugssymptom eine sogenannte Rebound-Insomnie. Alkohol wird von den Betroffenen häufig als Selbstmedikation eingesetzt und wirkt initial schlaffördernd. Bei Absinken des Alkoholspiegels in der Nacht kann es aber auch hier zu einem Rebound-Effekt kommen. Teilabschnitt 13.5.3: Aufrechterhaltende Faktoren. Das psychophysiologische Modell der primären Insomnie. Das psychophysiologische Modell der primären Insomnie, in Klammern siehe Abbildung 13.1 im gedruckten Buch, fasst die vier wichtigsten Faktoren für die Aufrechterhaltung der nicht-organischen Insomnie zusammen. Diese finden sich auch bei organisch und psychisch bedingten Insomnien, sodass auch bei diesen die unten erläuterten psychotherapeutischen Therapiemethoden zum Einsatz kommen. Die folgenden empirisch gut belegten Faktoren spielen in dem Modell eine Rolle: Aktivierung, Hyperarousal, Angespanntheit und Übererregung ist ein zentraler Faktor bei primären Insomnien. Er äußert sich auf physiologischer, kognitiver und emotionaler Ebene. Schlafbehindernde Kognitionen. Viele Patienten entwickeln im Verlauf von Schlafproblemen dysfunktionale und schlafhinderliche Kognitionen. Eine ausgeprägte Selbstbeobachtung, Sorgen um die Schlaflosigkeit und die Antizipation unangenehmer Folgen erhöhen das Anspannungsniveau und erschweren das Einschlafen. Häufig unterschätzen Patienten die tatsächliche Schlafmenge, in Klammern die ganze Nacht kein Auge zugetan, und nehmen eine große Diskrepanz zu oft unrealistischen Erwartungen an den Schlaf wahr. Dysfunktionale Schlafgewohnheiten. Um die mangelnde Erholsamkeit auszugleichen, entwickeln viele Patienten Gewohnheiten, die vermeintlich schlafförderlich sein sollen, oft aber das Gegenteil bewirken. Und dazu zählen frühes Zu-Bett-Gehen, Tagschlaf, unregelmäßige Schlaf-Wach-Rhythmen und Aktivitäten wie Lesen, Fernsehen oder Arbeiten im Bett. Konsequenzen: Schlafstörungen haben häufig Müdigkeit, Leistungs- und Konzentrationsstörungen, Beeinträchtigungen der Stimmung bis hin zur Depressivität und Ängstlichkeit zur Folge. Mitunter handelt es sich um eine subjektive Überbewertung der eigenen Beeinträchtigung, obwohl Leistung und Konzentration noch durchaus im Normbereich liegen. Abschnitt 13.6: Behandlung. Teilabschnitt 13.6.1: Medikamentöse Behandlung. Die in Hausarztpraxen gängigste medikamentöse Behandlung erfolgt mit Benzodiazepinen aus der Gruppe der Hypnotika, in Klammern zum Beispiel Flurazepam. Meta-Analysen zur Effektivität zeigen eine deutliche Überlegenheit im Vergleich zu Placebo bei einer Einnahme bis zu 6 Wochen. Allerdings sind mit der Einnahme verschiedene Risiken und Nebenwirkungen verbunden. So besteht ein hohes Toleranz- und Abhängigkeitsrisiko und plötzliches Absetzen löst häufig eine Rebound-Insomnie aus. Die Leitlinien der DGSM empfehlen eine Einnahme nur bis maximal 3 Wochen. Neuere benzodiazepinähnliche Substanzen wie Zopliclon scheinen den Benzodiazepinen in ihrer Wirkung ähnlich, in Bezug auf unerwünschte Wirkungen jedoch überlegen zu sein. Darüber hinaus werden sedierende Antidepressiva aus der Gruppe der trizyklischen Antidepressiva, in Klammern zum Beispiel Amitriptylin, in niedrigerer Dosis als in der Depressionsbehandlung eingesetzt. Meta-Analysen zeigen zwar eine gute Wirksamkeit, allerdings sind die Substanzen ebenfalls mit anticholinergen Nebenwirkungen und Blutbildveränderungen verbunden. Unter den frei verkäuflichen Medikamenten spielen Antihistaminika und pflanzliche Präparate auf Baldrian-Basis eine große Rolle. Wissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit liegen allerdings noch nicht vor. In den letzten Jahren sind besonders die natürlichen, in Klammern körpereigenen Schlafsubstanzen, in den Forschungsfokus gerückt. Hierzu zählen das L-Tryptophan, das Delta Sleep Inducing Peptide, in Klammern DSIP, und das Melatonin. Teilabschnitt 13.6.2: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden. Kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen kommt als Einzel-, Gruppen- oder Selbsthilfeprogrammen eine wichtige Rolle zu. Unterabschnitt 13.6.2.1: Entspannungsmethoden. Als Entspannungstechniken werden bei Schlafstörungen vor allem die progressive Muskelentspannung nach Jacobson in Klammern PMR und das autogene Training eingesetzt. Sie reduzieren ein erhöhtes psychophysiologisches und kognitives Arousal. Die PMR kann mit imaginativen Techniken wie die Lenkung der Aufmerksamkeit auf angenehme und beruhigende Bilder verknüpft werden. Zu Beginn sollte die Entspannungsübung besser tagsüber durchgeführt werden, da der Druck, unmittelbar durch die Übung einschlafen zu müssen, die Wirksamkeit beeinträchtigen kann. Unterabschnitt 13.6.2.2 Psychoedukation und Schlafhygiene. Da viele Patienten unrealistische Annahmen über Schlaf und Ansprüche an die Schlafgüte haben, ist die Psychoedukation über den normalen Schlaf, in Klammern siehe Exkurs, hilfreich. So ist beispielsweise die Information, dass mehrmaliges nächtliches Erwachen völlig normal ist und Schlafmangel nicht unmittelbar die Gesundheit schädigt, für Insomniepatienten sehr entlastend und hilft ihnen, eine realistischere Einstellung zu entwickeln. Weiterhin sollten mit dem Patienten allgemeine Regeln der Schlafhygiene, in Klammern siehe Exkurs, basierend auf den Informationen aus dem Schlafprotokoll besprochen werden. Wichtig ist, die Regeln nicht einfach vorzugeben, sondern individuell mit dem Patienten zu diskutieren und im Rahmen eines Verhaltensexperimentes in einer zweiwöchigen Testphase zu überprüfen. Exkurs: Regeln der Schlafhygiene. Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke mehr trinken. Alkohol meiden und nicht als Schlafmittel einsetzen. Keine schweren Mahlzeiten am Abend. Regelmäßige körperliche Aktivität. Allmähliche Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung vor dem Zubettgehen. Ein persönliches Einschlafritual durchführen. Im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen. In der Nacht nicht auf die Uhr schauen. Exkurs Ende. Unterabschnitt 13.6.2.3 Strukturierung der Schlaf-Wach-Rhythmus. Die Methode der Stimuluskontrolle basiert auf der Annahme, dass Schlafumgebung und Bett bei gesunden Schläfern mit Ruhe und Entspannung assoziiert sind, jedoch bei Menschen mit Schlafstörungen ihre Stimulusqualität für Schlaf verloren haben. Ziel der Stimuluskontrolle ist, diese ungünstigen Konditionierungsprozesse zu löschen, sodass das Bett wieder mit Entspannung und Schlaf assoziiert ist, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Regeln der Stimuluskontrolle. Gehen Sie nur dann zu Bett, wenn Sie müde sind. Benutzen Sie das Bett nur zum Schlafen, das heißt nicht lesen, Fernsehen, essen, grübeln, in Klammern Ausnahme sexuelle Aktivitäten. Wenn Sie länger als 10 Minuten im Bett wach liegen, stehen Sie auf und gehen in ein anderes Zimmer. Gehen Sie erst wieder ins Bett, wenn Sie sich müde fühlen. Wenn Sie dann immer noch nicht einschlafen können, wiederholen Sie den dritten Schritt. Stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf. Schlafen Sie nicht tagsüber. Exkurs Ende. Die Restriktion der Zeit im Bett, in Klammern oft fälschlicherweise mit Schlafrestriktion übersetzt, basiert auf der Annahme, dass die häufig eingesetzte Selbsthilfestrategie, länger im Bett zu bleiben, sich schlafstörend auswirkt, da zum einen der physiologische Schlafdruck sinkt, zum anderen das Wachliegen mit negativen Gefühlen wie Hilflosigkeit verknüpft ist. Bei der Restriktion der Zeit im Bett sollen die Patienten nur so lange im Bett bleiben, wie es ihrer subjektiven Schlafdauer entspricht, bei 5 Stunden beispielsweise von 2 bis 7 Uhr. Der größere Schlafdruck soll zum besseren Ein- und Durchschlafen führen und die Schlafeffizienz, in Klammern Verhältnis von subjektiver Schlafdauer zu Bettzeit, erhöhen. Nach 1 bis 2 Wochen wird die Bettzeit dann schrittweise ausgedehnt. Obwohl die Methode sehr wirksam ist, treten häufig Motivationsprobleme bei den Betroffenen auf. Unterabschnitt 13.6.2.4 Kognitive Techniken. Das Ziel kognitiver Techniken ist, dysfunktionale Schlafkognitionen, in Klammern zum Beispiel ohne 8 Stunden Schlaf kann ich nicht arbeiten, zu identifizieren, ihre Gültigkeit und Nützlichkeit zu hinterfragen und durch angemessenere Bewertungen zu ersetzen. Hier kommen die allgemeinen in Kapitel 2 Band 2 beschriebenen Techniken der kognitiven Therapie zum Einsatz. Zudem hat sich die paradoxe Intention als wirksam erwiesen, bei der Patienten angeleitet werden, im Gegensatz zu sonst zu versuchen, möglichst lange wach zu bleiben. Auf diese Weise soll der Teufelskreis aus Erwartungsangst, physiologischer Anspannung und daraus resultierender Schlaflosigkeit unterbrochen werden. Zur Unterbrechung von Grübelkreisläufen eignen sich Interventionen wie der Einsatz von Problemlösetechniken, zum Beispiel das Einführen einer Sorgenstunde, in Klammern gezieltes Auseinandersetzen mit den Sorgen am Tage, oder die Gedankenstopptechnik, in Klammern bewusstes Unterbrechen des Grübelns durch ein Stopp-Signal mit anschließendem Ruhebild. Fallbeispiel: Frau R., eine 36-jährige ledige Industriekauffrau, hat große Schwierigkeiten einzuschlafen. Sie geht gegen 22 Uhr ins Bett, findet allerdings erst nach Mitternacht Schlaf. Besonders schlecht sind die Nächte von Sonntag auf Montag. Am Tage fühlt sie sich oft müde, erschöpft und kann sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Schlafstörungen begannen vor einem Jahr, als nach einer Beförderung ihre Arbeitsbelastung zunahm. Um das Pensum zu bewältigen, arbeitet Frau R. häufig noch nach dem Abendessen einige Stunden. Oft schafft sie, in Anführungszeichen, den Absprung nicht und grübelt im Bett über die Termine des kommenden Tages nach. Besonders der Gedanke an ihre reduzierte Leistungsfähigkeit bereitet ihr Sorgen. Sie kommt kaum mehr dazu, ins Fitnessstudio zu gehen und Freunde zu treffen. Unter der Woche versucht sie extra früh zu Bett zu gehen. Da sie jedoch nicht einschlafen kann, liest sie stundenlang im Bett. Nach ausführlicher körperlicher, psychologischer und schlafspezifischer Diagnostik wird die Diagnose nicht-organische Insomnie gestellt. In der Therapie wird mit Frau R. zunächst anhand des Schlaftagebuches besprochen, welche Regeln der Schlafhygiene, in Klammern siehe Exkurs, für sie wichtig sein könnten. Frau R. nimmt sich vor, nach dem Abendessen statt zu arbeiten eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Als regelmäßige Entspannungstechnik erlernt sie die progressive Muskelentspannung. In Anlehnung an die Regeln der Stimuluskontrolle, in Klammern siehe Exkurs, liest Frau R. nicht mehr im Bett und steht auf, wenn sie nicht schlafen kann. Um nicht im Bett zu grübeln, nimmt sie sich nach der Arbeit eine halbe Stunde Zeit, Sorgen und unerledigte Dinge aufzuschreiben und lenkt ihre Aufmerksamkeit anschließend auf angenehme, beruhigende Vorstellungsbilder. Schlafbehindernde Kognitionen wie »Wenn ich heute nicht schlafen kann, wird der morgige Termin eine Katastrophe« werden hinterfragt und durch hilfreichere Bewertungen ersetzt. In Klammern »Jeder hat mal eine schlechte Nacht«. Zunächst empfindet Frau R. das abendliche Aufstehen als sehr störend. Nach wenigen Wochen fällt es ihr aber zunehmend leichter, gedanklich zur Ruhe zu kommen und die Einschlaflatenz reduziert sich auf eine halbe Stunde. Insgesamt fühlt sich Frau R. wieder leistungsfähiger und kann ihre Arbeit besser bewältigen. Fallbeispiel Ende. Unterabschnitt 13.6.2.5. Wirksamkeit kognitiv-verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden. Meta-Analysen belegen, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsmethoden sowohl einzeln als auch als Kombinationsbehandlung eine gute bis sehr gute Wirksamkeit haben. Die Effektstärken für Erfolgsindikatoren wie Einschlaflatenz, Schlafzeit, Wachzeit nach dem Einschlafen und generelle Schlafqualität liegen größtenteils im hohen Bereich. In absoluten Zahlen bedeutet dies beispielsweise eine Verkürzung der Einschlafzeit um 30 Minuten. Der Vergleich kognitiver Verhaltenstherapie mit Pharmakotherapie zeigt kurzfristig vergleichbare Effekte. Langfristig, in Klammern über 6 Monate, sind psychotherapeutische Verfahren klar überlegen. Exkurs: Nächtliches Zähneknirschen. Eine Schlafstörung? Nächtliches Zähneknirschen, auch Bruxismus genannt, kann ebenfalls als Schlafstörung klassifiziert werden. Bruxismus ist gekennzeichnet durch stereotype Kieferbewegungen, in Klammern Zähneknirschen oder Pressen, während des Schlafs. Die Folgen von starkem Bruxismus können Zahnabrieb und Zahnschmerzen sein, aber auch Schmerzen in Kiefermuskeln und Gelenken, in Klammern sogenannte kraniomandibuläre Dysfunktionen und Kopfschmerzen auslösen. Oft tritt nächtlicher Bruxismus in Kombination mit oralen Parafunktionen, in Klammern Pressen der Zähne, Lippen oder Zunge, Nägelkauen etc. tagsüber auf. Nächtlicher Bruxismus kann mit Schlafproblemen einhergehen. Bruxismus wird in den ICSD-2 als Sleep-Related Movement Disorder klassifiziert. Mit einer Prävalenz von 20% ist Bruxismus ein häufiges Phänomen, jedoch nur bei 5% der Bevölkerung klinisch relevant und behandlungsbedürftig. Zur Behandlung von Bruxismus werden häufig Aufbissschienen, in Klammern Knirscherschienen, eingesetzt, die zwar den Zahnabrieb verhindern, jedoch meist nur einen vorübergehenden Effekt haben. Daneben hat sich vor allem Biofeedback bewährt. Die Patienten erhalten ein tragbares Biofeedback-Gerät, das bei nächtlichem Zähneknirschen ein Signal ertönen lässt, sodass im Sinne einer Aversionskonditionierung das Verhalten in Anführungszeichen verlernt werden soll. Allerdings ist der mögliche Nutzen gegenüber dem Risiko abzuwägen, durch das nächtliche Wecken Schlafprobleme zu entwickeln. Exkursende.